Mein Name ist Mario Neumann und eine Stunde Reden heißt dieser Bremen 2 Podcast. Ich laufe los mit einem Schild in der Hand, auf dem geschrieben steht eine Stunde Reden, Fragezeichen. Und dann treffe ich zufällig einen Menschen, der Lust und Zeit hat, bei diesem Abenteuer mitzumachen. So war das auch bei Natascha Bogic, die über eine Sache wirklich wütend ist.
Das, was um uns herum passiert, sozialpolitisch und im Gesundheitssystem, das hat so massive Auswirkungen auf unseren Mikrokosmos, auf mein kleines Leben sozusagen. Und das finde ich sehr schwierig.
Konkret hat Natascha damals, als die Versicherungskosten für Hebammen sprunghaft gestiegen sind, ihre Hebamme verloren. Die anschließende Geburt wurde zum Albtraum.
Mein Sohn kam einfach nicht. Und dann war bei mir irgendwann Feierabend und bei meinem Sohn sind die Herztöne abgeschmiert. Und dann hieß es nur noch, unterschreiben Sie. Also ich glaube, wenn man mir das heute vorlegen würde, weiß ich nicht was. Also Alien-Handschrift irgendwie. Und dann habe ich nur noch gesagt, mir ist kalt. Ist das jetzt mein Todesurteil, was ich unterschrieben habe? Und hat sie gesagt, ja, wir holen erst das Kind und also wir retten erst das Kind und dann sie.
Wie lange die 42-Jährige mit ihrer Geburtserfahrung zu kämpfen hatte, wie sie über Umwege doch in ihrem Wunschberuf gelandet ist und warum sie sich so sehr nach der Küche ihrer Mutter sehnt, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Natascha Bogic.
Hallo.
Wir haben uns im winterlichen Bremen getroffen, das es Mitte Januar noch gab. Und es war gar nicht so einfach, ne?
Nee, war es nicht.
Von A nach B zu kommen.
Nein. Also ich bin gut in die Stadt gekommen zu meinem Termin, der dann leider scheiterte. Und bin dann nicht so gut nach Hause gekommen. Und dann aber wieder gut hierher zum Termin mit dir.
Sehr schön. So. Und wir haben gesagt, du ist lockerer, passt besser. Ja. Ich weiß nichts über dich. Ich habe jetzt gerade, ich weiß, in welchem Bremer Stadtteil du wohnst. Der ist im Westen.
Ja.
Und fängt auch mit W an.
Ja. In Walle.
Und es gibt diesen Satz, kennst du ihn?
In Walle wohnen sie alle. Es gibt sogar eine Facebook-Gruppe, die so heißt.
Bist du da drin?
Nee, ich glaube nicht.
Wo bist du dabei, alle? Du bist alle, die...
Ich bin alle, die seit 2011 in Bremen wohnen und bin dann, nachdem ich erst im Viertel gewohnt habe, in der WG, als ich hergezogen bin, relativ schnell, als ich schwanger war mit meinem Sohn, der inzwischen 13 Jahre alt ist, nach Walle gezogen und da bin ich jetzt schon zweimal umgezogen.
Und ist gut?
Ich bin total gerne in Walle. Also mir gefällt die Durchmischung der Leute, die da wohnen, ist auch ein bisschen links angehaucht und viele Familien und die Siedlung, in der wir wohnen, ist halt schnucklig und auch mit Kind gut. Also schön. Ich fühle mich wohl da.
Super. Und warum bist du nach Bremen gezogen?
Warum bin ich aus Berlin weggezogen, wäre die richtige Frage. Also ich bin nach Bremen gezogen, weil ich 2011 eine Masterplatzstudienzusage im Losverfahren bekommen habe für die Uni Bremen für Erziehungswissenschaften und habe davor meinen Bachelor aber in Konstanz am Bodensee gemacht, in Sprachwissenschaften, bin aber gebürtige Berlinerin. Und als ich mein Abi gemacht habe, wurde die Bachelor-Master-Bologna-Reform durchgezogen und ich war eine von den Betroffenen, die dann in der Heimat sozusagen nicht studieren konnte, weil die NCs so in die Höhe geschossen sind. Hab nach dem Abitur auch erstmal 3 Jahre andere Sachen gemacht in Berlin und dann aber irgendwann gedacht, ich kann auch nicht mehr auf der Stelle stehen. Ich muss irgendwie weiterkommen, da muss was passieren sozusagen. Und meine Schwester hat zu der Zeit auf der Schweizer Seite des Bodensees gelebt und da bin ich regelmäßig zu Besuch gewesen, habe auch Freundschaften geschlossen und habe dann in Konstanz gesehen, dass das irgendwie wie eine Studentenstadt aussieht. Und die haben Sprachwissenschaften angeboten, ohne NC, aber mit Studiengebühren. Und dann habe ich sozusagen in den sauren Apfel gebissen, auch wenn wir die finanziellen Möglichkeiten nie hatten. Habe mich informiert über die Studienkredite, die man aufnehmen kann und bin dann nach Konstanz gezogen 2007. Und habe da meinen Bachelor in Sprachwissenschaften gemacht und mich dann beworben für Masterstudiengänge und in Bremen dann, wie gesagt, im Losverfahren.
Was hattest du für einen Abi-Durchschnitt am Ende?
2,5.
Und der hättest du?
Also ich habe mich damals schon für soziale Arbeit beworben in Berlin an der Alice-Salomon-Fachhochschule, hätte aber echt viele Wartesemester gehabt, um dann eben nicht so auf der Stelle zu treten, habe ich mich entschieden, meiner zweiten Leidenschaft zu folgen, den Sprachen, was rückblickend auch eine richtige Entscheidung war, eine gute.
Warum wolltest du soziale Arbeit oder Erziehungswissenschaften machen damals?
Ich bin ein menschlicher Mensch. Ich habe auch Interesse, ich würde jetzt sagen, so wie du. Ich gehe davon aus, dass du Interesse an den Geschichten der Menschen hast, sonst würdest du das wahrscheinlich nicht tun. Und mir ging das auch immer so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, schlussendlich bewegt uns Menschen was Ähnliches. Wir haben alle mit ähnlichen Ängsten und Nöten und Hoffnungen und Wünschen und Träumen zu kämpfen und zu leben. Und in den Gesprächen mit Menschen, auch Menschen, die mir vorher unbekannt waren, denen ich einfach begegnet bin auf Partys oder in der Schule oder wie auch immer, da habe ich einfach gemerkt, es sind schlussendlich dieselben Dinge, die uns umtreiben. Und da war immer so ein Gefühl für Menschen sozusagen. Und dieses, ich hätte Bock, irgendwie auch ein bisschen was Gutes zu tun, was zu bewegen. Ich wollte als Kind, als ich damals in Berlin aufgewachsen bin, war Umweltminister Töpfer der Minister. Und da habe ich schon gedacht, ich möchte Umweltministerin werden. Ich möchte irgendwie unsere Welt retten. Es gibt so viele Erdbeben. Damals war der Irakkrieg, der Jugoslawienkrieg ist ausgebrochen, die Mauer ist gefallen. Das sind so super viele Ereignisse gewesen, wo ich vorm Fernseher saß und mir die Haare gerauft habe. Und einfach gemerkt habe, ich würde gerne irgendwas verändern und bewegen. Und ich hatte das Gefühl, soziale Arbeit wäre so ein Bereich, wo das möglich wäre.
So, und heute bist du 20, 30 Jahre weiter? Nee, 20 Jahre, 25 Jahre weiter.
Ich bin inzwischen Sozialarbeiterin seit 2 Monaten. Fertig. Ich habe nochmal studiert.
Okay, das heißt, du hast deinen Bachelor gemacht in Sprache, dann hast du die Erziehungswissenschaften gemacht.
Angefangen. Mein Sohn kam dann zur Welt und das Studium konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht fertig bringen.
Okay, und dann hast du, nachdem der Sohn alt genug war, weiter studiert, neu studiert?
Ja, die Stadt Bremen hat ein duales Studium ins Leben gerufen. Ich war im 6. Durchgang und bin jetzt, wie gesagt, vor 2 Monaten fertig geworden offiziell. Wäre das nicht dual aufgestellt gewesen, hätte ich das gar nicht machen können. Weil das bedeutet, dass du bei der Stadt Bremen angestellt bist, eine Vergütung bekommst, eine Ausbildungsvergütung sozusagen. Die war zwar klein, aber immerhin musste ich nicht einen neuen Studienkredit oder ein BAföG aufnehmen. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Aber so konnte ich mir sozusagen den Wunsch oder Traum von vor 20 Jahren dann doch noch erfüllen.
Und es ist gut?
Es ist super gut. Ich bin da gut aufgehoben und habe jetzt natürlich einen anderen Background auch in diesem Bereich zu arbeiten. Also ich wäre damals nicht mit so einem Standing, mit so einer Haltung da reingegangen wie heute, 20 Jahre später.
Du hast einfach Lebenserfahrung.
Und die ist schon hilfreich. Was nicht ausschließt, dass jemand mit weniger Lebenserfahrung
auch seine Sache gut machen kann.
Richtig. Wir sind auch ganz gemischt vom Alter gewesen in unserem Durchgang. Und da machen sich alle sehr gut, finde ich. Aber für mich selber persönlich, ne, wie ich da reingehe und wie ich das begreife, ist es für mich gut, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist und sich so entwickelt hat.
Bevor ich dich frage, ob du da noch ein bisschen Konkreteres zu sagen kannst, was du jetzt machst als Sozialarbeiterin, vielleicht musst du da auch vorsichtig sein. Ich betone das immer, dass nichts hier in einem Podcast gesagt wird, was da eigentlich nicht hingehört. Aber vielleicht kann man Sachen andeuten oder umschreiben. Darfst du einmal in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens gucken oder in diese Dose, bitteschön.
Ja.
Da sind 50 Zettelchen drin. Du darfst 3 ziehen, aufhalten und laut vorlesen.
Oh mein Gott. Welcher Superheld-Fantasy-Held passt zu Ihnen? Donald Duck, Superman, Pippi Langstrumpf, Lucky Luke, Harry Potter?
Punkt, oder?
Nee, da steht ein Fragezeichen. Also soll ich nur aus denen auswählen?
Also wenn du sagst, es ist ein anderer, der mir sofort einfällt, mit dem ich mich identifizieren kann, kannst du auch einen anderen nehmen.
Tatsächlich am ehesten Pippi Langstrumpf. Wobei ich in Pippi Langstrumpfs Alter nicht drauf war wie Pippi Langstrumpf. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen und insbesondere mehr Kinder die Freiheit haben und kriegen, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf zu sein. Auch wenn es, glaube ich, ein schweres Los sein kann, dann so anzuecken. Und also gerade in der sozialen Arbeit könnte man auch fragen, wäre das nicht ein Fall fürs Jugendamt gewesen? Ich glaube, wir haben uns mit der Frage sogar mal beschäftigt. Aber unter dem Aspekt betrachtet, wie es ist, sozusagen in Freiheit groß zu werden. Heute habe ich so eine Freiheit und über die bin ich froh. Und das ist aber viel Arbeit gewesen, auch sich zu emanzipieren. Also mit sich selber, für sich selber, als Mutter eine Haltung aufzubauen, auch der Gesellschaft gegenüber, dem Außen gegenüber, was ja tendenziell immer alles besser weiß. Auch der eigenen Familie gegenüber, dann mal zu sagen, stopp, das ist jetzt mein Bereich. Und generell im Leben und auch diese eigenen Wege zu gehen und zu gucken, wo sind denn meine Wege. Und selbst wenn ich das wie Pippi Langstrumpf mache mit Ringelsocken und auf den Tischen tanzen. Und wenn mich jemand fragt, dann rate ich den Leuten auch und sage, mach dein Ding. Und ich gucke natürlich auch, dass ich den anderen Leuten dabei nicht auf die Füße trete. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern es geht mir wirklich darum, dass wir gucken, dass wir eine persönliche Freiheit und Entfaltung möglich machen. Dass wir uns irgendwie entwickeln können, unseren Potenzialen entsprechend, unseren Möglichkeiten entsprechend, würde ich mir wünschen für noch viel mehr Leute.
Also sich selbst nicht einhängen.
Genau.
Ja, spannend. Schön, danke. Die nächste.
Ist Ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Schön. Mein Glas ist halb voll. Ich bin eine absolute Optimistin und gleichzeitig auch Realistin bei allen Widrigkeiten, die ich auch durchhabe. Also es ist nicht so, als wäre mein Leben Spaziergang gewesen. Ich habe auch Brüche in meiner Biografie und ich glaube, entscheidend ist, wieder aufzustehen, sich echt im wahrsten Sinne des Wortes abzuklopfen und zu sagen, ich mache weiter. Und da spielt Resilienz eine sehr, sehr große Rolle. Und
das ist so Widerstandsfähigkeit, ne?
Genau. Und die gepaart mit einem ich sage gesunden Optimismus, weil das bedeutet für mich überhaupt nicht, dass ich irgendwie eine Traumtänzerin bin oder sowas. Ich glaube, ich bin sehr, sehr bodenständig. Gleichzeitig bin ich ein sehr emotionaler Mensch und sehr empfindsam auch und empathisch und bin aber auch sehr rational. Also ich kann gleichzeitig fühlen und die Dinge durchdenken und darüber bin ich sehr froh.
Ja, glaube ich. Dankeschön.
Gerne. Was machen Sie abends? Auf der Couch liegen oder Freunde besuchen? In Klammern, wenn mal kein Corona mehr ist.
Ja, das haben wir damals angefangen, als diese Pandemie war.
Ich würde hinzufügen, wenn kein Schneesturm ist.
Ja.
Also beides. Ich bin teilweise so erschöpft, weil ich an so vielen Fronten gleichzeitig kämpfe, die ganzen letzten Jahre schon. Das hat nicht nur mit dem Studium zu tun, sondern auch mit der ganzen Situation. Ich habe meine Mutter vor 7 Jahren zu uns geholt, nachdem sie einen Schlaganfall hatte. Und bin alleinerziehend mit meinem Sohn. Und meine Mutter sagt, ich bin die Managerin zu Hause. Und dann habe ich noch das duale Studium angefangen. Das ist natürlich alles ein bisschen viel. Und deswegen liege ich manchmal einfach auf der Couch oder im Bett und streame. Und wann immer ich kann, bin ich aber unterwegs, treffe meine Freunde. Ich habe ein großes soziales Netz und das gibt mir auch ganz, ganz viel zurück. Ist unglaublich wichtig für mich. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für mein Kind und für meine Mutter. Das ist alles immer ein riesen Freundeskreis, egal wo, ob hier in Berlin oder noch die Leute, die in der Schweiz sind. Habe ich gesagt, hier in Berlin?
Ja.
Hier in Bremen, also und in Berlin auch, weil Berlin ist halt auch noch zu Hause. Und da ist auch noch ein großer Freundeskreis. Und wenn ich kann, fahre ich mit meinem Kind auch gerne weg.
Ja, schön.
Ja.
Also eine heiße Mischung aus Erschöpfung und, und Action.
Ja, allerdings.
Und bist du in einem Freizeit, in der Schule, in... kannst du es sagen oder besser nicht?
Doch, ich bin in der Kita-Sozialarbeit. Das ist ja ein Bereich, der noch relativ jung ist. Schulsozialarbeit ist da schon ein bisschen etablierter.
Also ihr seid quasi Unterstützer für Kindertagesstätten.
Genau, und im Grunde für die Familien, für die Arbeit mit dem Stadtteil und in den Stadtteil.
Aber über die Kita-Kinder sozusagen.
Richtig.
Findet ihr den Zugang.
Genau, und da zu gucken, dass die Familien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und Angebote zu schaffen, die für den jeweiligen Stadtteil und das jeweilige Haus dann notwendig sind. Also ich mache die Arbeit gerne und ich habe die Arbeit während des Studiums schon gemacht. Also da habe ich auch in der Kita gelernt sozusagen, studienbegleitend.
Bist du dann mehr in der Einrichtung oder bist du mehr bei den Leuten zu Hause?
Nee, bei den Leuten zu Hause sind wir gar nicht. Wir sind in der Einrichtung. Klar würden wir auch nach Hause gehen, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Es ist eher dann sowas wie auch mal zu Arztterminen begleiten oder wenn man wirklich mal zur Behörde begleiten muss oder sowas.
Und dann aber schon für alle Kinder oder eigentlich in Anführungszeichen nur für die, die es brauchen?
Immer da, wo sich der Bedarf ergibt. Und der Bedarf muss dann nicht in dem Moment beim Kind selber liegen, sondern es geht darum, die Eltern so zu unterstützen, dass die Entwicklung des Kindes quasi gut gewährleistet werden kann.
Und dann bist du beschäftigt bei dem Kita-Träger oder beschäftigt bei einer anderen Stelle?
Nee, wir sind immer über die Träger beschäftigt.
Ich denke jetzt gerade so, manchmal machen ja Kitas zu, weil der Personalteppich so löcherig und dünn wird, dass manche Gruppen nicht mehr voll betreut werden können.
Ja.
Seid ihr da nicht auch mit so einer Art Feuerwehr, die dann eben auch als Kopf zählt, als beaufsichtigendes Wesen, was dann stabilisieren kann? Jetzt schüttelst du mit dem Kopf.
Nee, weil wir so nicht eingesetzt werden sollen. Also wir werden explizit nicht im Kinderdienst eingesetzt werden. Klar helfen wir auch aus, aber dann nur unterstützend. Also das wird zumindest bei mir nicht passieren, dass ich alleine statt einer pädagogischen Fachkraft in die Gruppe beordert werde. Und es sieht auch jeder Tag anders aus.
Und ich finde toll zu hören, dass du sagst, es hat sich gelohnt. Es ist genau das, wo ich hin wollte.
Mhm.
Und das ist ja natürlich die Frage, die sich noch ergibt. Du hast, so verstehe ich dich jetzt, wenn ich dir zuhöre, da auch das Gefühl, du kannst was mitgestalten, was Gutes tun, was bewegen.
Definitiv. Und erst als ich das Studium der sozialen Arbeit dann wirklich angefangen habe, als ich sozusagen mittendrin in den Themen war, habe ich begriffen, wie politisch soziale Arbeit eigentlich ist. Das bedeutet, soziale Arbeit ist eine Menschenprofession. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal betonen. Das heißt aber auch zu wissen, wie ist die Gesetzeslage, zu welchem Recht kann und soll man den Menschen verhelfen, welche Pflichten haben sie auch darüber aufzuklären. Da möchte ich gerne auch in Zukunft tätig sein und auch so ein bisschen politisch aktiv sein, was aus Zeitgründen tatsächlich für mich immer noch schwierig ist. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen entspannt in den nächsten Jahren, dass ich sagen kann, okay, ich gehe dann auch mal abends zu einem Arbeitskreis. Ich gehe vielleicht auch noch mal, am Samstag ist noch eine Sitzung von den Linken, da würde ich gerne hin, solche Sachen. Zurück zu meiner Kindheit und dass ich gedacht habe, vielleicht kann ich eines Tages Politikerin werden. Dann habe ich mein halbes Leben lang gedacht, Politiker sind so klug. Und ich bin gar nicht klug genug dafür, irgendwann Politikerin sein zu können. Jetzt denke ich schon, ich wäre klug genug. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es so klug ist, in die Politik zu gehen.
Aha.
Oder nicht vielleicht andere Wege zu gehen, über eben Gremien, Arbeitskreise etc. Ob das nicht die bessere Variante wäre, weil ich finde die politische Landschaft sehr schwierig. Ich finde es schwierig, da zu sagen, ich könnte hier oder da einsteigen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so super viel bewirken könnte. Und ich stelle mir wirklich ernsthaft die Frage, ob es nicht auch gefährlich ist, in der Politik tätig zu sein, wenn man dann eine Person ist, die halt auch in den Medien in Erscheinung tritt. Weil es gibt und gab Übergriffe auf PolitikerInnen, auch in Deutschland. Muss ich ehrlich sagen, dass das auch was ist, womit ich mich befasst habe. Und deswegen denke, weiß ich nicht.
Ob ich das unbedingt will.
Hätte ich kein Kind, wäre das vielleicht was anderes, aber jetzt bin ich Mama.
Du bist pflegende Angehörige in doppelter Hinsicht.
Auch das, ja.
Für die Generation vor dir und für die Generation nach dir.
Ja, finde ich auch schwierig. Kann ich dazu ein paar Sätze sagen?
Sehr gerne.
Meine Mutter hatte 2017 ihren Schlaganfall und hat da noch in Berlin gewohnt, in unserem Zuhause, in dem wir 46 Jahre gelebt haben.
Und als dieser Schlaganfall passiert ist, wie ging es dir da?
Mir ist der Arsch sofort auf Grundeis gegangen. Unser Vater ist 2007 schon gestorben. Das heißt, ich habe das einmal durch, diesen Anruf, wenn es dann wirklich passiert ist. Und als dann das Telefon klingelte und es hieß, das, was mit Mama nicht in Ordnung ist, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, Hilfe. Und es hat auch ewig gedauert, bis dann der Krankenwagen kam. Einmal kam dann ein zweites Mal und dann wurde sie erst mitgenommen. Und sie haben hinterher festgestellt, es ist ein Schlaganfall gewesen. Und sie ist in diesem Schlaganfallmodus, sage ich mal, fast 24 Stunden gewesen. Sie selber hatte auch keine Erinnerung mehr dran. Also es ist echt krass.
Das heißt, ihr Gehirn ist sehr lange nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt worden.
Ja, und dafür muss ich sagen, ist es echt gut gegangen. Glück um Unglück. Sie läuft, sie spricht, ist alles gut. Also äußerlich sieht man nicht, dass was passiert ist. Wir, die wir sie ewig kennen, merken aber, dass was passiert ist, weil ihre Lebenskraft und ihr Lebenswille flöten gegangen ist. Diese Energie, die sie hatte, die sie immer gehalten hat, die ist irgendwie verschwunden dadurch. Ich glaube, es ist auch ein traumatisches Ereignis für sie gewesen, was sie auch nicht richtig verarbeitet hat.
Lag sie dann irgendwie da und musste gefunden werden?
Oder? Nee, sie ist zum Glück nicht alleine zu Hause gewesen. Sie hat damals einen Mitbewohner gehabt, der ist aus Syrien geflohen. Der ist über einen Nachbarn von uns, die haben sich kennengelernt auf einer Antikriegsdemo. Der brauchte eine Unterkunft, der ist in Brandenburg in einer Unterkunft gewesen und angegangen worden von anderen Menschen in der Unterkunft, weil er kein Muslim ist. Die Familie ist christlich und ist quasi fast umgebracht worden. Und dann hat unser Nachbar mit meiner Mutter gesprochen, weil ich war ja in Bremen. Es war ein Zimmer frei bei meiner Mutter. Und sie hat gesagt, sie hätte gerne mal wieder einen Mitbewohner. Und dann haben meine Mutter und er sich kennengelernt und fanden einander toll. Und dann ist der junge Mann bei uns eingezogen. Und immer wenn er mit seiner Familie geskypt hat, dann musste meine Mutter dazukommen, damit die Mütter sich sehen. Und er war da, als sie den Schlaganfall hatte. Und er wusste aber ja auch nicht, was das ist. Er hat mich dann nur angerufen und hat gesagt, mit deiner Mutter stimmt irgendwas nicht. Und der Krankenwagen war da. Und da war sie noch so bei Bewusstsein, dass sie den wieder weggeschickt hat. Und es waren heiße Sommertage, das war im August. Und ich habe zuerst gedacht, sie sei vielleicht dehydriert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gib sie mir ans Telefon. Und das war babylonische Sprache, was da von ihr kam. Also ich habe sie auf Deutsch und auf Kroatisch angesprochen. Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und sind in den 70ern nach Deutschland gekommen. Ich habe sie in beiden Sprachen angesprochen und sie konnte mir nicht antworten. Also sie hat irgendwas geredet, was ein absolutes Kauderwelsch war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ruf sofort wieder den Krankenwagen. Die müssen kommen und die muss ins Krankenhaus. Und unser Sohn war zu der Zeit ja noch klein und ist beim Vater gewesen, mit dem ich damals schon nicht mehr zusammen war. Und dann habe ich den Vater angerufen und meinte, du, irgendwas stimmt mit meiner Mutter nicht. Ich würde mich in den nächsten Zug setzen. Kann er einfach notfalls 1-2 Tage länger bei dir bleiben? Ja, mach, fahr. Hab meine Schwester angerufen, die in Kroatien lebt, die dann natürlich auch sofort in Tränen ausbrach. Und sie meinte, oh Gott, nicht auch Mama. Und dann habe ich gesagt, beruhig dich, bitte. Ich fahre nach Berlin, ich gucke, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bin, glaube ich, irgendwann nach Mitternacht in Berlin angekommen, habe die ganze Zugfahrt nur geheult. Also es war echt eine Riesenkatastrophe für uns alle. Und im Grunde habe ich mich in der Nacht quasi schon verabschiedet innerlich von meiner Mutter, weil ich überhaupt nicht wusste, was kommt. Und dann hat sie es Gott sei Dank gut überstanden. Als ich dann im Morgengrauen irgendwann im Krankenhaus war in Berlin, ist sie gerade wieder auf Station zurückgebracht worden. Sie kam, glaube ich, vom MRT zurück und dann guckte sie mich echt an von ihrem Bett, in dem sie geschoben wurde und meinte, ach mein Kind, was machst du denn hier? Du hättest ja nicht kommen müssen. Bin ich in Tränen ausgebrochen und dachte nur, die weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ja, ich so, doch Mama, das ist schon gut, dass ich hier bin. Und dann ist sie aber von dort gleich in die stationäre Reha gekommen. Die haben dann das Schlimmste erstmal aufgefangen und sie auf die Beine gebracht und aufgepäppelt. Und dann war aber klar, sie kann in Berlin nicht mehr bleiben, das geht nicht. Sie schafft es alleine nicht mehr. Ich war in Bremen gerade so weit, dass mein Kind war im Kindergarten. Ich habe zwischen den beiden Studien über 10 Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Das erste Studium hat mich quasi qualifiziert dazu. War so ein bisschen wieder auf dem grünen Zweig. Also es war einfacher, Mama hierher zu holen, und nach Kroatien war keine Option. Das Gesundheitssystem nein, und Mama hat ihre Rente hier erarbeitet. Die hat in Berlin 30 Jahre beim Berliner Senat gearbeitet, in der Kita. Und da, wo sie herkommt gebürtig und wo meine Schwester jetzt hin zurückgezogen ist, da hat das Krankenhaus immer weiter runtergefahren. Und wenn dann im Sommer bei Hitze und Tourismusaktivitäten, bis der Krankenwagen mal da ist und dann wieder ein Split im Krankenhaus ist, um Gottes Willen, ja. Mhm. Und deswegen haben wir entschieden, wir holen Mama dann zu mir nach Bremen. Dann kriegt sie von ihrem Enkel auch noch was mit. Und das ist dann eine riesen Hauruck-Aktion gewesen. Und die Wohnung, die wir hatten, haben wir dann nach 46 Jahren schweren Herzens aufgegeben, die Mietwohnung.
War es die richtige Entscheidung?
Auch im Rückblick? Auch im Rückblick definitiv, auch wenn es für mich natürlich dadurch schwierig ist. Zeit, Ressourcen, meine Energie und so weiter, klar. Aber es hätte keine bessere und andere Option gegeben, weil wir hätten sie niemals nicht in dem Moment ins Altersheim gegeben. Soweit war sie noch nicht.
Wie alt ist sie jetzt?
Sie feiert hoffend, also toi toi toi, dieses Jahr im Oktober 80. Geburtstag. Wir sind quasi schon in den Vorbereitungen. Ich bin 42. Ich habe auch was mitgebracht über die Küche in Berlin. Habe ich selber geschrieben, als es die Küche noch gab.
Welche Küche?
Die Küche meiner Mutter, die ist legendär in der Wohnung. Das ist eine Institution gewesen.
Hast du so eine Art Kurzgeschichte oder was ist das?
Ja.
Komm, hau raus.
Museum. In Museen kann man so vieles finden. Sorgfältig zusammengestellte Zeitzeugen, Tiere, Gegenstände aus längst vergangenen Kulturen. Eindrückliche Beweise dafür, dass es ein Leben vor uns schon gegeben hat. Alles ist archiviert, besitzt eine Seriennummer und ist meist Fund und Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Betritt man die Wohnung meiner Mutter, so bemerkt man schnell, dass etwas anders ist. Anders im Sinne von noch nie dagewesen und dennoch vertraut. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Der Flur lenkt direkt durch die Wohnung, verrät aber nicht, wie der Rest der Räumlichkeiten gestaltet ist. Ein warmes Dämmerlicht breitet sich vor einem aus und rechts und links sind Boden und Wände mit Schränkchen, Regalen und Bildern bestückt. Am Wohnzimmer vorbeilaufend bemerkt man zuallererst den botanischen Garten an der Fensterfront, wird aber sofort von der Hausherrin in die Küche gerufen, aus der es bereits nach frischem Kaffee und gutem Essen duftet. Betritt man nun die Küche, trifft einen unmittelbar der Schlag. Alle Wände sind mit bunt zusammengewürfelten Einbauküchenelementen verbaut, die ringsum in Weiß, Beige und Braun ihren Platz eingenommen haben. Während man sich fragt, was denn wohl alles in diesem Stauraum zu finden ist, fällt der Blick auch schon auf die Stellflächen, die durch das viele Mobiliar entstanden sind. Jeder Zentimeter ist bedeckt mit Pflanzen, Dosen, Figuren, Schachteln, Flaschen, Kochbüchern, Einweggläsern, Insektenspray, Kerzen, CDs, Kassetten, einem alten Plattenspieler, einem CD-Player, Heilsteinen, Wasserkrügen, Aschenbechern, Duftölen und Unterlagen. Angesichts dieser Fülle an Zeug in der Küche stellt sich erneut die Frage, was denn wohl in den Schränken alles Platz gefunden hat und ob überhaupt etwas darin verstaut wurde. Hier wohnt ein Messi, ist vermutlich der erste Gedanke. Schnell stellt man allerdings fest, dass jedes Ding in dieser Küche eine Daseinsberechtigung hat und mit viel Liebe an der jeweiligen Stelle platziert wurde. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Und hier ist für jeden etwas dabei, sage ich den Gästen dann immer und stoße dabei auf viel Zuspruch. Der erste Schreck, die Verwunderung, das Erstaunen weichen einem milden, verständnisvollen Lächeln. Ruft doch meine Mutter mit den schütteren, noch mehr schwarzen als grauen Haaren sogleich, dass das Essen fertig ist und der Kaffee noch warm. Warum diese Küche so aussieht, wie sie aussieht, kann ich nicht genau sagen. Meine Mutter begann einfach vor vielen Jahren Kleinigkeiten zu kaufen, die irgendwie nützlich schienen, hübsch aussahen und günstig waren. Und außerdem konnte man ja alles vielleicht eines Tages brauchen. Am Fenster hängt ganzjährig der Weihnachtsschmuck, da sie ihn so gerne mag, dass sie ihn nicht wieder abnehmen will. Und dann ist es schon fast nicht mehr nötig, da Weihnachten ja schon wieder bald vor der Tür steht. So ähnlich funktioniert es auch mit der Osterdekoration. Auf dem Heizkörper stapeln sich Holzschachteln, davor steht ein Hocker, den man vor lauter Stoffen und Tischdecken nicht mehr erkennen kann. Daneben ein Hometrainer von der Nachbarin vermacht, die nach Australien zu ihrer Tochter zog, nachdem ihr Mann verstarb. Der Hometrainer brachte der Nachbarin kein Geld mehr ein, war nicht zu transportieren und die Zeit drängte. Nun steht er in unserer Küche, praktisch unbenutzt, nimmt viel Platz weg, ist aber ebenfalls ein Ausstellungsstück und hat den Segen meiner Mutter erhalten, wie alles in dieser Küche. Alles findet hier seinen Platz, mag es auch noch so überflüssig auf Außenstehende wirken. Meine Mutter hat in langjähriger Arbeit alles Geschenkte, Gekaufte und Gebrauchte in diese Wohnung eingeschleust und hütet jeden einzelnen Gegenstand, als wäre er Gold wert, wenn nötig mit ihrem Leben. Vielleicht ist dies eines der größten Zeichen von Armut und jahrelangem Verzicht. Ein Mensch, der mit nichts aufwächst, sich dann mit nichts eine Existenz im Ausland aufbaut, um dann mit diesem Nichts zwei hungrige Kinder durchzubringen, der hat dann vielleicht eines Tages gerne viel in seiner Wohnung, was einzeln betrachtet wertlos erscheinen mag. Aber für diesen Menschen ist es doch Symbol dafür, dass sich etwas verändert hat, dass immerhin diese mickrige Rente einen gewissen, wenn auch geringen Standard ermöglicht. Und wenn nun jemand einen Hometrainer zu vergeben hat, dann darf und kann dieser nicht ausgeschlagen und damit das Geschenk verpönt werden. Denn man hatte ja nichts und schlägt deshalb nichts aus, um nicht undankbar zu erscheinen. Und haben bedeutet Sicherheit. Alles, was sich in dieser Wohnung befindet, gibt meiner Mutter das Gefühl, dass es niemals wieder so schlimm werden kann wie früher. Früher, als sie noch jung war, gerade erst nach Deutschland kam, in einer Ehe lebte, die mehr Leid als Freud brachte, sie Monate ohne Strom und genügend Nahrungsmittel verleben musste und nie mehr Geld als das zur Erhaltung der eigenen Existenz Nötige übrig hatte. Die Küche meiner Mutter ist das bizarrste, traurigste, aber deshalb auch schönste Museum, was ich je gesehen habe. Denn trotz dieser verstörenden Dichte an Kram in der Küche und dem Rest der Wohnung ist es doch der liebevollste und wärmste Ort, den ich im Leben betreten habe. Und die Menschen, die sich in unserer Küche treffen, einfinden, wiederfinden und selbst finden, haben alle die Eigenartigkeit dieses Raumes bemerkt und vielleicht auch kritisiert. Aber alle haben sich sicher und geborgen gefühlt und kommen wieder. Seit Jahrzehnten. Alle sind zum Inventar dieser Küche und damit zu einem Teil dieser Familie geworden.
Schön.
Ja.
Und dann musstet ihr das ausräumen?
Wir mussten das alles ausräumen und es ist ein Haufen Arbeit gewesen. Und wir sind dreimal mit LKW-Ladungen hier nach Bremen gekommen.
Und jetzt habt ihr Teile davon rekonstruieren können?
Naja, die Küche in Berlin hatte irgendwie 35 Quadratmeter. Das ist nicht zu vergleichen mit der Küche hier. Natürlich ist die Wärme mitgekommen und so ein bisschen versuche ich, das aufrechtzuerhalten. Aber das in Berlin ist eine Institution gewesen.
Und wo habt ihr den ganzen Kram hingeräumt jetzt?
Ich habe tatsächlich sogar einen Storage Room gemietet, für den wir echt viel Geld bezahlen monatlich. Und eigentlich ist das eine Katastrophe, weil das Geld gar nicht da ist. Aber ich konnte zu Hause diese ganzen Sachen nicht mehr unterbringen. Wir werden uns der Sache jetzt sozusagen nochmal annehmen, den Storage Room leer machen und nochmal ausmisten. Aber wir konnten ja meiner Mutter nicht einfach alle Sachen wegnehmen auf einmal.
Hat euch das geprägt, euch beiden Schwestern, dass eure Eltern in Armut mehr oder weniger aufgewachsen waren, sind und sich von nichts aus was aufbauen mussten?
Sehr. Also ich glaube, meine Schwester noch mehr und anders als mich, weil sie ja noch mal ein bisschen älter ist. Und meine Schwester ist auch im Gegensatz zu mir noch in Jugoslawien geboren. Und meine Mutter ist dann schon mal voraus und hat meine Schwester aus Kroatien weggeholt, als sie, glaube ich, 3 oder 4 war. Also für sie war das schwierig und für mich war das nie eine Frage. Ich bin einfach in Berlin geboren, da zur Krippe gegangen, Kita, ne, dann irgendwann aufs Gymnasium.
Und zu Hause habt ihr
beides.
Jugoslawisch und?
Und Deutsch. Also und mein verstorbener Vater, der ist aus dem heute serbischen Teil und meine Mutter aus dem heute kroatischen Teil, ist so eine klassische Mischehe gewesen. Die haben sich aber auch getrennt, als wir 5 waren, aber nicht aufgrund der politischen Situation, weil das war auch noch einige Jahre, bevor der Bürgerkrieg überhaupt ausgebrochen ist. Die haben einfach miteinander Eheprobleme gehabt sozusagen.
Du hast es angedeutet in deinem Text über die Küche, dass
genau.
Die Ehe nicht immer leicht war.
Genau. Und mich hat das auf jeden Fall geprägt. Ich bin ein bescheidener Mensch und ich kann auch gut mit wenig haushalten. Und es ist auch nicht so, als hätte ich in den letzten Jahren großen Überfluss gehabt. Also das hat mir schon geholfen, auch wenn das nicht toll war, vor allem als kleines Kind. Und meine Mutter, als sie mit uns alleine blieb, die hat halt auch keine Unterstützung gehabt. Die ist, solange es ging, weiter arbeiten gegangen, ist dann erkrankt, konnte nicht mehr arbeiten. Damals war ich nicht privilegiert.
Du musstest deinen Weg finden, deinen Weg gehen.
Ja, und natürlich fühle ich mich als privilegiert, was ich meinem Sohn auch sage. Wir haben ein Dach über dem Kopf, fließend Wasser und Strom. Aber auch bei uns zu Hause, wenn was kaputt ist, dann muss es dem Vermieter gemeldet werden. Es ist nicht so, als würde das dann immer alles gleich sofort passieren. Also ich habe dann schon manchmal das Gefühl, gewisse Sachen ziehen sich so durchs Leben. Egal, wie weit ich jetzt bin und das Gefühl habe, ich ziehe mein Ding durch und mache meinen Weg. Ich habe das Gefühl, das kratzt immer noch und man schleppt so diese Altlasten mit sich. Ist ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Mhm. Dann war das der eine große Bruch, oder? Also das ist der zweite große. Der erste große Bruch war, als Papa gestorben ist. Oder als die Eltern sich getrennt haben?
Naja, klar, als meine Eltern sich getrennt haben, ja. Und dann ist Papa aber ja auch, also der war dann erstmal lange weg, dann war er wieder da. Papa und ich haben uns dann aber auch irgendwann wieder versöhnt. Es mag irgendwie komisch und bizarr klingen, aber ich war relativ versöhnlich damit, dass er verstorben ist, weil er das vorbereitet hat. Okay. Er hat schon ein Jahr vorher immer gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Hat er Krebs, oder?
Es gab gar keine Diagnose, gar keine Indikationen dafür. Er hat einfach gesagt, der Tag wird kommen und es wird nicht mehr so lange dauern. Und ich werde es wissen. Und dann werde ich eine Flasche Slivovitz aufmachen, die er noch in Serbien auf dem Markt gekauft hatte, wo er mich dann ein Jahr vor seinem Tod noch mitgenommen hat nach Serbien, gesagt hat, wir müssen da noch mal hin. Du bist das letzte Mal mit 3 Jahren da gewesen. Du musst noch mal alle kennenlernen. Und dann hat er auf dem Markt in Serbien eine Flasche Schnaps geholt. Und habe ich gesagt, Papa, was machst du denn da? Du trinkst doch gar nicht. Das ist das Tröpfchen in Ehren, wenn mich der große Manitou ruft. Und als wir ihn dann zu Hause gefunden haben, stand die Flasche neben seinem Bett. Und ich hatte mit meinem Vater abgemacht, er schickt mir Schmetterlinge und Fliegen und Marienkäfer. Und die kommen häufiger mal zu Besuch, möchte ich sagen. Also da kann man nun dran glauben oder nicht, aber das ist halt meine Erfahrung sozusagen, die ich mache. Und da ich mich mit meinem Vater ausgesöhnt hatte, bevor er verstorben ist, war das nicht so schmerzhaft. Und er war ja schon einmal verschwunden aus meinem Leben und tauchte dann wieder auf sozusagen. Ein größerer Bruch in meiner Biografie war, wie mein Kind zur Welt gekommen ist. Das war für mich am Ende viel schlimmer, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen alleingelassen worden vom Gesundheitssystem, was ich auch ein großes Thema finde, natürlich auch im Hinblick auf meine Mutter, aber auch auf mich selber, wo ich einfach merke, das, was um uns herum passiert, sozialpolitisch und im Gesundheitssystem, das hat so massive Auswirkungen auf unseren Mikrokosmos, auf mein kleines Leben sozusagen. Und das finde ich sehr schwierig.
Siehst du mich nur nicken und gucken?
Mhm. Ja,
absolut. Das heißt, die Versorgung war einfach nicht gut genug und nicht ausreichend. Gerade mal noch genügend.
Ja, also so, dass das für, also dass ich hinterher selbst feststellen musste, dass ich ein Trauma davon getragen habe. Die Zeit hat irgendwann mal einen riesengroßen Artikel über posttraumatische Belastungsstörungen nach Kaiserschnitten und Notkaiserschnitten und überhaupt nach Entbindungen rausgebracht.
Und da hast du dich wiedergefunden?
Da habe ich mich total drin wiedergefunden. Und heute gibt es sowas wie Notfallhebammen in den Frühberatungsstellen. Und die Frühberatungsstellen gab es damals noch nicht. Die ersten Büros haben aufgemacht. Das ging sozusagen los in dem Jahr, als mein Sohn zur Welt kam und in den Jahren danach. Und das wäre zum Beispiel perfekt gewesen.
Aber hättest du gewusst, dass du da hin musst?
Gute Frage. Moment? Also ich glaube, jetzt ist es das so, dass oder direkt in den Krankenhäusern darüber informiert wird.
Mhm. Und deine betreuende Hebamme jetzt eigentlich dann wissen müssen,
richtig,
müssen, die Nachsorge gemacht hat.
Richtig. Und die, die uns aber während der Schwangerschaft begleitet hat zum Beispiel, das ist ein nächstes Problem gewesen. In dem Jahr, als ich mit meinem Sohn schwanger war, hat sich die Gesetzeslage dahingehend geändert, dass die Hebammen einen größeren Versicherungsbeitrag leisten mussten.
Mich.
So. Und da ging eigentlich das Dilemma schon los, weil unsere Hebamme, die war super. Wir waren richtig gut warm geworden mit der. Und sie hat dann einen Termin mit uns abgemacht und meinte, ich muss leider sagen, dass ich euch nicht mehr werde weiter betreuen können. Der hat das Genick gebrochen sozusagen. Und so sind wir unsere Hebamme losgeworden. Und das meine ich mit Dinge, die im Außen passieren, ja, und sich unmittelbar auf mein Leben auswirken. Und das, also bin ich bis heute echt, es frustriert mich, dass solche Dinge passieren. Echt.
Weil es so unnötig ist.
Richtig. Das hätte anders laufen können.
Es sind fähige Menschen da. Es ist im Grunde auch Geld im System.
Richtig, ja. Uns würde im Grunde auch mehr Betreuung für meine Mutter zustehen. Es kommt ja ein Pflegedienst. Wir haben das getaktet, dass die nur alle 2 Wochen kommen. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, die sollen 3-mal in der Woche kommen, ich weiß gar nicht, ob der Pflegedienst das schultern könnte, weil bei denen auch das Personal fehlt. Sobald da Krankheitswelle ist, sind die auch am Rotieren. Und das finde ich auch traurig und schwierig. Und auch für die Menschen, die dort arbeiten, ist das ja auch eine belastende Situation. Ne? Zu wissen, sie haben ganz viele Klienten und können die gar nicht abdecken. So möchte man ja auch nicht arbeiten.
Da ist das Glas eigentlich dann nicht mehr halb voll.
Richtig. Das sind auch wirklich Situationen, wo ich an meine Grenzen komme. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, mit meinem Wissen, mit meinem Können, mit meiner Energie, die ich habe, egal ob es viel oder wenig ist, komme ich nicht weiter und kämpfe teilweise gegen Windmühlen. Und dann stelle man sich vor, wenn man gewisse Zugänge nicht hat, wenn man bestimmtes Wissen nicht hat. Also mir wäre am liebsten, dass bestimmte Inhalte schon im Bildungsplan verankert wären und nicht nur Thema Verfassung und ne, wie funktioniert der Bundestag, sondern eben, wie behelfe ich mir denn, wenn es Stress mit dem Vermieter gibt? Wie mache ich denn meine Steuererklärung? Ist ja auch so ein Riesenthema in Deutschland. was mache ich denn sonst, wenn eben irgendwie, wenn meine Probleme Mutter auftreten. Alt wird, wenn Probleme auftreten, wo finde ich denn Sachen oder an wen kann ich mich wenden? Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Und ich finde es nicht gut, dass ich jetzt das unter anderem deshalb weiß, weil ich studiert habe, soziale Arbeit.
Mhm. Liebe Natascha, du darfst einmal den Koffer aufmachen. Das Leben ist eine Reise.
Ja, das ist es.
Welcher Gegenstand da drin springt dir ins Auge, spricht dich an, löst sofort eine Geschichte in dir aus?
Och, wow. Guck mal.
Jetzt hält die Natascha den Regenbogenschwamm vor ihr T-Shirt, auf dem ein Regenbogen ist. Und vor dem Regenbogen ist ein Einhorn, auf dem eine Schildkröte
Richtig.
Reitet.
Ja.
Hui steht da. Und neben dem Einhorn steht noch
Ja, das Einhorn bin ich, wie ich vor der Mülltonne stehe und sie schieben will. Und sie ist verkantet mit dem Rad an der anderen Mülltonne. Und ich sage, die Mülltonne ist da nicht drauf. Das ist in echt passiert. Und mein Freund ist die Schildkröte.
Okay.
Der Regenbogen ist tatsächlich irgendwie in den letzten Jahren sehr präsent gewesen. Einmal, weil es Menschen gibt, die zu mir sagen, dass ich so ein Mensch in verschiedenen Farben bin. Und auf der anderen Seite, Regenbögen sind selten. Und ich finde es schön, wenn ich welche sehe. Und das sind diese kleinen Wunder im Leben, die mich im Übrigen auch halten und nähren. Also Himmel angucken, mich über den Regenbogen freuen, über die verschneite Stadt, was auch immer. Und mein Freund und ich haben uns auch über sehr, ich sag mal, abgefahrene Umstände kennengelernt. Und er ist leider auch nicht so ganz gesund. Und dieser Regenbogen und so Geschichten, die damit zu tun haben, verbinden uns einfach sehr. Weil es auch was sehr Besonderes ist, worüber wir uns immer freuen, beide. Und das T-Shirt, das hat er quasi zusammengestellt für mich. Und dann habe ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Deswegen musste ich jetzt echt schmunzeln, als ich den Regenbogen gesehen habe.
Das Stichwort Krankheit habe ich vorhin schon mal gehört. Mhm. Das kam vorm Studium, glaube ich, auf.
Ja.
Magst du darüber sprechen? Was magst du dazu sagen? Hast du dich gut engagieren können? Ist es chronisch?
Also ich habe irgendwann mit Anfang 20 ist Neurodermitis bei mir ausgebrochen. Und die ist aber sehr moderat gewesen, sage ich mal.
Das ist
und
so, dann, dass die Haut so trocken wird.
Genau. Und ja, es ist noch viel mehr als das. Aber da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail. Ist vielleicht den Leuten auch unangenehm, wenn sie es dann hören. Weil das, ja, also ist eine sehr schwierige Erkrankung, weil es auch so ein komplexes Ursachenbild ist. Also als ich mit der ersten Neurodermitis das erste Mal bei der Hautärztin saß, da hat die zu mir gesagt, ja, vermeiden Sie Zitrusfrüchte, machen Sie ein bisschen Yoga, vermeiden Sie Stress und hier ist die Cortisonsalbe. Und dann bin ich wieder so.
Und das hat nicht wirklich viel gebracht?
Das ist langfristig nicht ausreichend quasi.
Sondern was brauchst du?
Aufklärung ist wichtig. Du musst wissen, was verursacht deine Neurodermitis. Und das ist sehr individuell. Und es sind eben nicht nur die Zitrusfrüchte und der Stress. Es können Allergien sein, Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten, natürlich auch der Stress. Es kann halt auch erblich bedingt sein. Es können auch Umweltreaktionen sein. Also es hat viele Jahre gedauert, bis ich überhaupt für mich wusste, was ist denn der Cocktail, der das bei mir verursacht. Und wenn man das weiß, dann ist das schon mehr als die halbe Miete. Ich bin zum Glück in dieser Klinik zweimal gewesen und die klären darüber auf, wie man mit der Nahrung gut entgegenwirken kann, gesund einwirken kann auf den Körper, dass das möglich ist, weiß man ja sowieso. Aber gerade bei Neurodermitis und aber eben auch bestimmte Tees zu trinken, seitdem geht das ganz gut. Ich bin nicht frei, aber es gibt halt so Phasen, wo ich dann echt meine Ruhe habe.
Und ansonsten kommst du auch gut klar?
Ja.
Du hast deinen Weg gefunden, dich zu arrangieren.
Genau, das ist das andere Stück, sich zu arrangieren und zu wissen oder mit dem Gedanken anzufreunden. Es kann halt sein, dass es auch immer bleibt.
Was ist schlimmer, die Auswirkungen, die es körperlich gibt, also dass es juckt, oder ist es schlimmer zu wissen, dass halt irgendwas nicht stimmt? Dass du diesen Mix, dass du weißt, dass du dich damit rumgrämst, welche Komponente im Mix jetzt wieder zu stark in Erscheinung getreten ist, im Ursachenmix.
Sich zu grämen macht es schlimmer. Ich habe eher gelernt, mir nicht so viele Gedanken drüber zu machen, sondern zu gucken, dass ich die Mittel, die ich kenne, anwende, wieder verstärkt anwende, vielleicht nochmal ein bisschen mehr darauf achte, dass ich doch nochmal anders oder besser zur Ruhe komme.
Was ist das Skurrilste, was hilft?
Es gibt eine Entspannungsmethode, die wir in der Hautklinik gemacht haben. Und die ist mit Musik unterlegt. Das sind 20 Minuten, die ich ganz oft schaffe. Dann komme ich in so eine Tiefenentspannung. Du kannst fast zugucken, wenn ich irgendwie zum Beispiel Rötungen im Gesicht hatte, wie das dann besser geworden ist. Nach 20 Minuten und ein bisschen Tiefenentspannung.
Wow.
Und das finde ich schon sehr bezeichnend.
Ja, danke.
Bitte.
Und wenn du sagst, Bremen ist Heimat, Berlin ist irgendwie auch noch Heimat. Mhm. Aber das
Kroatien auch.
Kroatien auch noch, ja.
Herkunft und Heimat und Zuhause.
Ja.
Irgendwie von allem ein bisschen. Und dass wir Berlin, diese Base, wir haben das ganz lange unsere Base genannt, dass wir die nicht mehr haben, das hat schon echt ein tiefes Loch hinterlassen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht stopfen. Das ist einfach irgendwie so. Also ich erwische mich manchmal dabei, dass ich denke, also wenn ich irgendwann groß bin und viel Geld habe, dann fahre ich nach Berlin-Steglitz und dann gehe ich da zu der Hausverwaltung und sage, ich will diese Wohnung kaufen. Die wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 1 Million Euro kosten. Aber das sind dann so Gedanken, die man manchmal hat, weil das echt so zu Hause ist. Und natürlich haben wir uns hier in Bremen ein eigenes Zuhause geschaffen, ein anderes. Und es ist ja auch zu Hause mit meinem Kind zusammen und für mein Kind. Übrigens Grüße an der Stelle und ich sollte auch Grüße an dich ausrichten.
Dankeschön.
Hätte ich fast vergessen. Ich habe auch Kuchen dabei, den mein Sohn gebacken hat, wenn du ein Stück Kuchen möchtest.
Machen wir gleich. Das heißt aber, es war deinen Eltern immer klar, dass sie in Deutschland bleiben? Oder war auch das manchmal die Frage, dass sie wieder zurückgehen wollen?
Nee, eigentlich...
Weil deine Schwester ist ja jetzt wieder dort.
Die hatte tatsächlich immer diese krasse Sehnsucht, wieder zurück zu wollen. Weil sie das Gefühl hatte, dass man sie so ein bisschen aus ihrem Paradies rausgerissen hat. Vom Meer und irgendwie bei Oma und Opa und so. Sie hat unseren Opa noch kennengelernt, ich nicht. Der ist verstorben 1 oder 2 Jahre, bevor ich zur Welt kam. Das heißt, es ist für sie nochmal eine ganz andere Verbindung als für mich.
Okay.
Und für mich war das immer, ich bin ja noch zu jugoslawischen Zeiten dahin. Und ich habe die Sommerferien da immer verbracht. Und dann kam irgendwann der Krieg und Jugoslawien gibt es nicht mehr. Und das hat sich seitdem auch viel verändert. Aber ich fühle mich nach wie vor sehr verbunden.
Ja.
Absolut.
Mit der Landschaft, mit den Leuten.
Mit den Leuten, mit der Landschaft. Da ist ja auch noch Verwandtschaft. Also ich habe auf beiden Seiten keine Großeltern mehr. Auch schon ewig nicht mehr. Aber eben noch Tanten, Onkels, Cousinen. Und das ist halt auch ein sehr loser Kontakt. Das ist wirklich nicht mehr viel. Aber
fährst du auch noch nach Berlin oder vermeidest du das?
Nee. Ich fahre da schon hin. Und 2 von meinen guten Freunden sind dieses Jahr auch schon zu Besuch gewesen. Nicht dieses. Wir haben ja Anfang des Jahres. Also letztes Jahr und auch zum 79. Geburtstag meiner Mutter. Und wir fahren auch hin, wann immer es klappt. Mein Sohn kennt das auch. Und nach Kroatien fahren wir nach Möglichkeit auch jedes Jahr. Er wächst auch damit auf, dass es Berlin und Kroatien und Bremen und die Schweiz gibt. Also er ist da schon auch so ein bisschen drin in diesem Modus und ist auch ein kleiner Weltenbummler, so wie ich.
Wir sind soweit, dass wir jetzt mal die großen Fragen des Lebens angehen müssen.
Ah.
Unsere dritte Rubrik. Die Kleinen bitte aufräumen wieder.
Habe ich schon. Die sind schon wieder drin. Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? Ich bin sehr zufrieden mit mir selber, was ich geschafft habe und wo ich heute stehe, vor dem Hintergrund, was für Herausforderungen da waren. Wovon ich keine Freundin bin, ist diese permanente Selbstoptimierung, die uns angeraten wird oder die von uns ja schon fast verlangt wird, wo ich denke, nein, also ich möchte da nicht mitgehen.
Aber das ist doch genau das Ding. Das heißt, du bist so zufrieden mit dir selbst, dass du dich sogar von der Selbstoptimierung verabschiedet hast.
Nee, habe ich leider nicht,
ach so,
weil ich in einer Gesellschaft lebe, die das schwierig macht,
okay,
muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann es mir sozusagen nicht leisten, einfach nur erschöpft zu sein, wenn ich erschöpft bin. Da geht es ja super vielen Leuten so, ich bin damit ja nicht alleine. Das ist ja ein Massenphänomen quasi, dass die Leute trotzdem weitermachen, obwohl sie eigentlich manchmal vielleicht nicht so viel Kraft haben.
An der Grenze sind.
Richtig.
Oder schon leicht drüber.
Ja.
Oder schon dolle drüber.
Oder dolle, genau. Alles schon passiert. Ich habe immer noch rechtzeitig, kann ich die Notbremse ziehen und ich hänge dann lieber einmal mehr auf der Couch rum, anstatt dann übermorgen festzustellen, jetzt habe ich doch einen Burnout. Aber so eine chronische Erschöpfung ist bei mir trotzdem da und das sind ja auch Anzeichen. Also kann man jetzt, weiß ich nicht.
Aber hattest du schon mal so einen richtig offiziellen Burnout?
Nee.
Dann?
Das,
also wenn du es als Wert ankreuzen müsstest auf der Skala von 0 bis 10?
8.
Du siehst mich nicken. Ich hätte, du hast so eine lange Pause gemacht. Ich hätte auch 8 gesagt. So. Wie zufrieden bist du mit dir selbst?
Naja, weil es gibt schon Sachen
natürlich, für
mich persönlich, wo ich nicht denke, das sind gesellschaftliche Anforderungen, die ich damit erfüllen möchte, sondern für mich persönlich, wo ich mich sehe, da denke ich, gibt es schon noch Sachen. Also wenn ich nur über meine Hobbys nachdenke, denen ich nicht so nachgehen kann, das wäre zum Beispiel ein Aspekt.
Welche Hobbys sind das?
Mit Speckstein arbeiten, Makramee, mit Fimo arbeiten, Moosgummi.
Also basteln.
Basteln.
Handarbeit.
Und, ja, ich würde auch gerne in Chor. Ich singe total gerne und ich würde gerne in Chor.
Aber mit welcher Kraft und wann?
Und mit welcher Zeit, richtig. Ja, worüber ärgern Sie sich im Alltag?
Ja,
die Frage reiht sich ja wundervoll an all das an, was wir bisher besprochen haben.
Dann haben wir ja schön die Frage beantwortet, bevor wir sie gestellt bekommen haben. Du hast nicht genug Zeit, Kraft und...
Richtig, und wenn ich nicht mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln das erreiche, was ich gerne erreichen möchte, weil mir zum Beispiel auch Thema Wohngeldstelle. Die Situation in Bremen ist auch bekannt, muss ich, glaube ich, nicht ausführen.
Aber man braucht viel Geduld, bis das Geld dann kommt.
So, und dann sind 2 Jahre vergangen. Ich hatte viel Geduld mit immer wieder nachreichen und immer wieder bearbeiten. Und am Ende ist der Antrag abgelehnt worden. Weil meine Mutter ja auch mit uns im Haushalt lebt. Ich habe dann einen Überprüfungsantrag gestellt nach Paragraph so und so, weil ich weiß, dass man das machen kann. Aber auch nur, weil ich das studiert habe. Vorher hätte ich das auch nicht gewusst.
Und nach der Überprüfung kam raus?
Na, die Überprüfung läuft noch. Habe ich vor Weihnachten abgeschickt. Und das ärgert mich dann. Und dann stehe ich da. Und es ärgert mich auch zum Beispiel, das ist noch was sehr Explizites sozusagen, als ich meine Mutter dann zu mir geholt habe, musste ich mir mühsam sämtliche Infos reinholen zum Thema Pflege und was steht uns zu etc. Es gab niemanden, wo ich das Gefühl gehabt hätte, nur wenn ich mit der Krankenkasse telefoniere oder mit dem Hausarzt spreche, wobei der uns wirklich gut begleitet hat, wo ich einmal aus einer Hand sozusagen erfahre, das und das steht Ihnen und Ihrer Mutter zu. Ich habe so viele Dinge nicht gewusst. Und das verproblematisiert und verkompliziert natürlich die ganze Sache. Auch für uns. Und darüber ärgere ich mich ohne Ende, weil mich das auch Kraft und Zeit kostet.
Ja, eine noch.
Eine noch. Wann ist Ihnen Gerechtigkeit wichtig? Bei welchen Themen? Ich habe eine Hausarbeit in Kriminologie geschrieben über das Thema Recht und Gerechtigkeit.
Ui.
Vor dem Hintergrund, was bedeutet das für die soziale Arbeit und für unsere AdressatInnen? Und die Frage, was ist überhaupt Recht und Gerechtigkeit und gibt es Gerechtigkeit? Mir ist Gerechtigkeit immer wichtig. Weder leben wir in einer gerechten Welt, noch habe ich das Gefühl, dass immer dann Recht waltet, wenn es notwendig wäre. Also ich glaube, da gibt es viel, viel Bedarf, nachzuarbeiten, nachzujustieren.
Also ist auf jeden Fall ein Lebensthemachen.
Ja, ist jetzt durch die soziale Arbeit natürlich noch mal mehr ein Thema geworden. Aber eben auch dann im Hinblick auf Fragen unseres Alltags und unserer Existenz und der Existenzprobleme, die wir auch hatten und haben, ist das für mich natürlich auch ein Thema. Wie gerecht ist das alles? Und wie soll das funktionieren? Klar.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum aufstehen, abklopfen. Ne?
Ja.
Und kein Spaziergang.
Ja.
Jetzt gibt es einen Freund. Vorher gab es den Partner, der Vater des Kindes ist. Wie hat sich das alles geruckelt? Glimpflich.
Unser Sohn hat...
Oder turbulent.
Sehr turbulent.
Oh, okay.
Riesenthema, sehr turbulent, sehr schwierig. Und unser Sohn hat mit 9 entschieden, dass er nicht mehr zum Vater gehen will, was Ruhe reingebracht hat. Absolut.
Und der Vater konnte das akzeptieren?
Es ist ihm in dem Moment dann nichts anderes mehr übrig geblieben, weil unser Sohn da so klar war in seiner Entscheidung, was aber eben auch zeigt, wie wichtig das für unseren Sohn war. Ich weiß, dass das für ihn überfällig war. Aber
ja, aber man darf das vermutlich nicht vorwegnehmen oder keinen Einfluss drauf nehmen oder
genau,
wie auch immer.
Genau, richtig. Und das habe ich auch so gut wie es ging versucht. Und ich habe hier meinen Teil, unser Leben sozusagen begleitet, so gut es mir möglich war.
Und ihm auch immer die Freiheit gegeben,
klar,
die Beziehung zum Vater leben zu können.
Ja, und wenn er jetzt, also wir sprechen viel über das Thema. Also unser Sohn hat selber gesagt, naja, was, vielleicht ist es ja doch so, wenn ich dann irgendwann mal 15, 16 bin, habe ich gesagt, das, ne, wenn du das Gefühl hast und dich entscheidest, ich bin da, wir fahren hin, du kannst anrufen, was auch immer, das gucken wir dann. Vielleicht fühlt sich das dann für dich ja besser an.
Ja.
Ist okay.
Und
ja,
aus deiner Perspektive, auf der Skala von 1 bis 10, Natascha, wie schlimm ist das für dich, dass das, was du dir damals vielleicht auch so ein bisschen als Lebenstraum vorgestellt hast, hier ist ein Partner, hier, wir machen Familie, wir kriegen ein Kind zusammen, dass sich das alles gedreht hat und dass es eben sich nicht erhalten ließ?
Also das ist für mich irgendwie, nenn mich verrückt, aber nicht so schlimm wie die Tatsache, dass dann auch diese andere Konstellation, dass die nicht funktioniert hat, weil das hätte ich mir zum Beispiel...
Patchwork meinst du?
Ja, dass wir das dann sozusagen nicht hingekriegt haben, das einfach gut im Sinne unseres Sohnes zu machen und dass da die Absprachen nicht geklappt haben. Das frustriert mich viel mehr als die Tatsache, dass
die
unsere Beziehung gescheitert ist. Und da kann ich dir nochmal sagen, die dramatische Entbindung, ich kann es nicht anders sagen, es mag jetzt irgendwie theatralisch klingen, aber es ist dramatisch gewesen. Und auch für den Vater, der ist, also liebt unseren Sohn und hat auch während der Schwangerschaft, ist er ein unfassbar toller Begleiter gewesen, absolut. Und für ihn ist es auch ein Trauma gewesen, wie die Entbindung gelaufen ist. Der ist fast amok gelaufen im Krankenhaus, weil er sich solche Sorgen um uns gemacht hat und einfach nicht wusste, was passiert und ob das alles gut zu Ende geht sozusagen. Und ihn hat auch keiner aufgefangen. Und wir als Paar haben dann nicht gut den Weg miteinander begehen können als Eltern. Und dann hat dieses Zusammenspiel als Team nicht mehr gut funktioniert. Und da fing das an zu bröckeln.
Ihr habt sozusagen lapidar formuliert, dieses Trauma, was ihr beide erlitten habt, nicht überstehen können.
Und nicht miteinander.
Genau.
und dann nicht als Eltern zusammenwachsen können und als Eltern in diese Rolle als Eltern reinwachsen können. Einmal gemeinsam und einmal jeder für sich, ne? Er als Vater, ich als Mutter. Und dann ist so dieses ganze Gefüge, das System gestört gewesen. Ich hatte das Gefühl, es lässt sich nicht mehr kitten und wir sind mit Sprechen nicht mehr gut aufeinander zugekommen. Und dann habe ich aber gemerkt, als unser Sohn ein Jahr alt war, wenn ich so weitermache, dann werde ich mich A, nicht erholen und B, laufe ich Gefahr, dann keine gute Mutter sein zu können. Und ich kann so eingeschränkt nicht weitermachen.
Okay.
Und deswegen musste ich für mich sozusagen den Schlussstrich ziehen und sagen, nein, so kann ich diese Beziehung nicht führen. Auch mit dem Wissen oder der Befürchtung, okay, das geht jetzt vielleicht nach hinten los, aber das Risiko muss ich jetzt eingehen.
Okay.
Und auch da rückblickend muss ich sagen, ist die richtige Entscheidung gewesen. Definitiv nicht schön, aber dann quasi das kleinere Übel, wie man so sagt.
Eigentlich muss ich noch mal zu den anderen zurück. Wie hast du diese Kiste mit diesem Geburtserlebnis dann unter die Füße gekriegt?
Ich habe mir Hilfe gesucht, selber. Das war auch gut. Also es war auch gut, diese Ohnmachtssituation, in der ich mich da unter der Entbindung befunden habe, die beim Namen zu nennen, mit jemandem, der das halt professionell anguckt und dir die Möglichkeit dazu gibt, sozusagen.
Also so ein Therapeut.
Genau, weil ganz oft ist es so, dass man Dinge gut einordnen kann, auch in seine eigene Biografie, wenn man sie benannt hat. Und wenn du sie dann einmal so rational für dich auch erklären konntest und so ein bisschen diesen Abgleich hast zwischen dem, was ist da emotional und körperlich ja auch passiert, das ist ja auch eine große körperliche Angelegenheit, eine Entbindung, eine Geburt generell. Und diese Tatsache, alle sagen mal, der schönste Tag im Leben, es ist halt ein verdammt anstrengender Tag natürlich, ja. Und das, finde ich, wird auch immer so ein bisschen romantisiert, sage ich mal. Bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, die das kritisiert. Aber da auch realistisch zu sein und zu sagen, ja, es ist auch echt anstrengend und kräftezehrend für die Frau. Selbst wenn es sozusagen relativ glimpflich abläuft. Und wenn es dann aber so wie bei uns super, super schwierig und fast lebensbedrohlich abläuft, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da habe ich halt gemerkt, hier ist was passiert, was ich A, so gar nicht wollte und B, merke ich, dass mich das körperlich so runtergerissen hat, wie noch nie irgendwas davor in meinem Leben. Also ich habe mir vorletztes Jahr den Wirbel gebrochen, ganz mit mir alleine zu Hause auf der Treppe und habe jetzt 2 Schrauben und 2 Stäbe im Rücken. Und das ist für mich nicht halb so schlimm gewesen, obwohl das ja ganz schreckliche Auswirkungen hätte haben können. Aber nur das, richtig, aber nur, dass du mal einen Vergleich hast, was das für mich damals gemacht hat, wie diese Entbindung gelaufen ist, dass ich mit dem Wirbelbruch und den ganzen Schmerzen und die Schmerzen nach der OP, da habe ich gedacht, ey, also meine persönliche Hölle bin ich schon durchlaufen. Wenn der Wirbel, hoffentlich heilt er ab und dann die Muskeln erholen sich irgendwann wieder. So, das, natürlich war das auch kein Spaziergang und ich habe totale Schmerzen gehabt und ich konnte am Anfang den Pfefferstreuer nicht mit 2 Händen im Stehen bedienen. Ich musste mich mit einer Hand immer festhalten über Wochen.
So eine Mühle meinst du?
Ja, genau. Aber das habe ich irgendwie, das habe ich echt besser weggesteckt als das, was so, so unerwartet passiert ist.
Du musstest dann, das Baby musste geholt werden durch einen Kaiserschnitt, also musste aufgeschnitten werden.
Notkaiserschnitt.
Weil er falsch rum lag oder?
Nee, er lag richtig rum, es war auch alles gut und am Ende schmierten seine Herztöne ab, als wir im Krankenhaus waren. Wir sind vom Geburtshaus rüber ins Krankenhaus, weil es im Geburtshaus nicht mehr voranging. Und wenn meine Mutter nicht dabei gewesen wäre, keine Ahnung, wie das dann überhaupt ausgegangen wäre. Meine Mutter hat damals zur Hebamme gesagt, also es tut mir total leid, ich möchte ihre Kompetenzen ja nicht anzweifeln. Aber ich habe 2 Kinder zur Welt gebracht und das da fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig an. Sie hätte Zwillinge zur Welt bringen können in der Zeit und mein Sohn kam einfach nicht. Und irgendwie, ich finde es schön, dass die Hebamme entspannt war, aber vielleicht war das alles ein bisschen zu entspannt. Und dann irgendwann habe ich einen Wehenhemmer gespritzt bekommen. Wir sind drüber an den St. Josef Stift. Dann bin ich nochmal an den Wehenschreiber gelegt worden. Dann musste ich mich unter Presswehen hinlegen, was eigentlich überhaupt nicht mehr möglich war. Und dann war bei mir irgendwann Feierabend und bei meinem Sohn sind die Herztöne abgeschmiert und dann hieß es nur noch, unterschreiben Sie. Also ich glaube, wenn man mir das heute vorlegen würde, weiß ich nicht was, also Alien-Handschrift irgendwie. Und dann habe ich nur noch gesagt, mir ist kalt, ist das jetzt mein Todesurteil, was ich unterschrieben habe? Und dann hat sie gesagt, ja, wir holen erst das Kind und, also wir retten erst das Kind und dann Sie. Und als ich dann wach wurde und der Arzt an mein Bett kam, wollte ich nur wissen, ob es ein Mensch geworden ist und ob alles dran ist und ob alle Fingerchen dran sind und die Organe und die Lunge. Und dann musste der ein bisschen schmunzeln und meinte, Frau Bogutsch, wir machen uns Sorgen um Sie. Ihr Blutdruck ist bei 200 zu 180. Sie sind auf der Intensivstation. Und da habe ich gesagt, na, was glauben Sie denn, wenn man mit 180 Sachen den Kahn gegen die Wand fährt?
was soll denn da mit meinem Blutdruck sein? Da muss man doch Psychologie für studiert haben, um zu verstehen, dass ich hier gerade Todesängste ausgestanden habe. Und dann irgendwann hat sich der Blutdruck beruhigt und mein Kind war gesund, Gott sei Dank. Und irgendwann wurden wir dann quasi wieder zusammengeführt. Ich kam auf die Wochenbettstation, aber der Blutdruck ging nicht runter. Also nicht im erwünschten Maße. Und dann habe ich gesagt, der kann nicht runtergehen, weil ich immer noch unter Schock stehe. Warum versteht denn das keiner? Ich bräuchte jemanden zum Reden. Ich kenne mich. Ich weiß, wie ich bin. Ich muss mal kurz drüber reden, dass das hier alles schiefgelaufen ist. Und dann die Kinderkrankenschwester, die hat dann am dritten oder vierten Tag, als die nächste U-Untersuchung im Krankenhaus gemacht werden sollte, die hat dann den Krankenhausseelsorger gerufen, weil ich wieder angefangen habe zu weinen. Und als ich dann mit ihm reden konnte, es ging ja nur darum, dass ich mit jemandem spreche, da war der Blutdruck dann plötzlich bei 130 zu 80. Und dann kam die Auszubildende rein und meinte, Frau Bogic, Sie sehen ja heute gut aus. Dann habe ich gedacht, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, weil ich habe jemanden zum Reden gekriegt. Ist nicht so, als hätte mich das geheilt, aber es ging mir, dieser erste Schockzustand sozusagen, der war weg. Und ich finde, da hätte viel aufmerksamer reagiert werden müssen. Aber es war im Krankenhaus Feiertagsbesetzung. Mein Sohn ist zwischen Weihnachten und Neujahr zur Welt gekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Und danke sehr. Und ja, eine Ärztin war da, die meinte, das ist für sie jetzt alles ganz dramatisch, aber irgendwann werden sie sich einfach an ihrem Kind erfreuen und dann ist das alles ganz weit weg und nicht so schlimm. Wo ich mir heute, jetzt wo er 13 geworden ist, denke, ja, jetzt hat sie recht, aber das hat ein paar Jahre gedauert und in so einem akuten Moment sowas Lapidares zu sagen zu jemandem, dass, also wenn ich das in meiner Tätigkeit machen würde, dann müsste ich mich selber hinterfragen.
Schön ausgedrückt. Vielen Dank für diese respektvolle Verpackung der Kritik. Mhm. Kamst du an den Punkt, wo du den Leuten, die damit zu tun hatten, dass deine Geburt so schrecklich für dich war, dass du denen verzeihen konntest oder Frieden schließen konntest mit der Sache?
Ich habe dann nochmal die Hebammen von damals angeschrieben und habe mich dann an diese Frühberatungsstellen, die es jetzt ja gibt, gewandt und habe mit einer Hebamme gesprochen und habe ihr das nochmal erzählt. Und da war unser Sohn aber schon 8 oder 9. Die hat dann am Telefon auch erstmal, meinte sie, wie alt ist ihr Sohn? Da habe ich gesagt, 9. Und dann meinte sie, ach so, ja, okay. Und dann haben wir dir nochmal die ganze Akte angefordert aus dem Krankenhaus. Und dann habe ich gedacht, vielleicht schreibe ich das Krankenhaus nochmal an. Und dann ist das irgendwann alles im Sande verlaufen. Und ich habe dann gemerkt, das hat jetzt so eine Relevanz nicht mehr.
Okay, hat sich so verleppert.
Genau, ist so halt in Ordnung, wie es ist. Wichtig war für mich, das halt in meine Biografie einzubauen. Unser Sohn weiß, dass das auch Teil seiner Geschichte ist. Wir sprechen da auch offen drüber. Weil in diesen Wirren ist ja auch sein Name entstanden, den wir alle echt toll finden, den er auch gerne mag, der sehr selten ist, was ich halt mir gewünscht hatte sozusagen. Und gleichzeitig ist es ein kosmopolitischer Name. Ich habe mir halt was gewünscht, was irgendwie überall auf der Welt funktioniert. Finde ich gut.
Apropos Wünsche, eben hast du schon angedeutet, als wir kurz Luft geholt haben, du hast noch einen Wunsch.
Ja, ich möchte gerne loswerden, dass ich mir für die Menschen, die um uns rum leben, mit denen wir leben, in einer Gesellschaft oder vielleicht auch auf dieser ganzen Welt, ist ein bisschen viel. Weil es haben eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Da geht das Ganze schon mal los. Aber da, wo die Menschen die Möglichkeit haben, dass sie versuchen, gut bei sich zu bleiben, gerade in diesen irrsinnigen Zeiten, in denen wir leben. Ich habe auch Angst um unsere Demokratie und gucke mit Erschrecken, was da alles passiert, wie sich unsere Parteienlandschaften entwickeln. Und ich weiß, dass das viele Menschen zutiefst verunsichert. Und da einfach gut aufeinander zu schauen, gut zu gucken, dass man sich selber und seine Liebsten sozusagen, ne, so gut es geht, um sich hat und für sich selber so ein Netz schafft, in dem man sich wohlfühlt, dass einem das nicht alles zu viel wird.
Ja.
Ja.
Und wie überbrückt man die Meinungsverschiedenheiten zu den Leuten, die ganz anders drauf sind? Oder lassen die sich nicht überbrücken?
Das ist doch ein immerwährendes Thema. Das Einzige, was ich sehe, ist Liebe als Brücke. Und zwar, das meine ich jetzt nicht pathetisch, sondern ich meine das über das, was in Liebe drinsteckt. So ein Verständnis füreinander. Nicht zu gucken, was unterscheidet uns, sondern immer wieder und immer weiter darauf zu gucken, was eint uns denn. Alle Eltern auf dieser Welt wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Dass alle Menschen auf dieser Welt irgendwie ein Obdach wollen und es auch verdient haben. Und dass Menschenwürde einfach allen per Geburtsrecht zusteht und nicht, weil eine Gesellschaft sich dafür entschieden hat, das Dekret zu unterschreiben sozusagen, sondern wenn wir auf dieser Welt sind, haben wir ein Menschenrecht und eine Menschenwürde, Punkt.
Ja.
Und wenn man das konsequent durchziehen würde auf politischer Ebene, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Das funktioniert aber nicht, wenn es um Ressourcen und Geld geht und darum geht es die ganze Zeit.
Wenn du so einen Strich ziehst, Natascha, was würdest du sagen, wie bringst du es auf den Punkt? Wie schreibst du es auf eine halbe Seite? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Eine Freundin von mir aus Berlin, die hat irgendwann mal gesagt, zu Hause ist da, wo man bleibt, wenn man geht. Das fand ich und finde ich sehr schön. Und dann gibt es eine Postkarte mit einem Zitat aus dem Film Marigold Hotel, der spielt in Indien. Da fällt der Satz, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und dieser Satz begleitet mich schon ewig und ich habe den auf Postkarte auch schon Menschen geschenkt, weil ich überzeugt bin sozusagen. Ist so ein bisschen wie so ein Mojo für mich geworden. Vielleicht ist das eine gute Quintessenz dessen, worüber wir heute gesprochen haben.
Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Bereitschaft, für deine Offenheit.
Danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass es heute geklappt hat.
Und für den Kuchen, den ich jetzt gleich noch probiere.
Oh ja.
Wer weiterhören will, also ein großes Thema war ja heute Muttersein, deswegen empfehle ich einfach mal die Folge Mut zum ehrlichen Muttersein. Die ist aus dem Juni 2025. Das ist die Geschichte von Eva-Maria Schmidt aus Oldenburg. Einfach anklicken hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Diesmal möchte ich einen Podcast über seltene Krankheiten empfehlen. Im Podcast Abenteuer Diagnose geht es um rätselhafte Erkrankungen, die in kein Lehrbuch passen. Ärztinnen und Ärzte sind gemeinsam auf der Suche nach der Diagnose, die oft außergewöhnlich ist oder lange nicht gefunden wird. Jede Folge ist die Geschichte eines Menschen. Den NDR-Podcast Abenteuer Diagnose gibt's alle zwei Wochen neu hier in der ARD Audiothek.